NDR Info. Echo des Tages.
Mit Brigitte Simnacher, guten Abend. Das sind einige unserer Themen. Die Bildung einer Übergangsregierung in Ägypten kommt voran. Trotzdem bleibt die Lage dort höchst angespannt. Der Europäische Gerichtshof prüft Klagen gegen die Vorratsdatenspeicherung und stellt kritische Fragen zum Grundrechteschutz der Bürger. Dazu auch der Kommentar heute. Asyl für Snowden in Venezuela. Es sieht so aus, als würde er auf der Flucht vor der amerikanischen Justiz dort unterkommen. Und Bahnkunden müssen sich Richtung Berlin noch viele Wochen auf längere Fahrzeiten einstellen, weil ein Teilstück zwischen Hannover und Berlin seit dem Hochwasser für Wochen nicht passierbar sein wird. Nach der jüngsten Eskalation der Gewalt in Ägypten hat Übergangspräsident Mansour den Fahrplan für Neuwahlen vorgelegt. Innerhalb eines halben Jahres soll ein neues Parlament gewählt werden. Allerdings lehnen die durch den Staatsstreich entmachteten Muslimbrüder diesen Zeitplan bislang ab. Für sie zählt nur, dass der abgesetzte Präsident Morsi wieder ins Amt kommt. Doch der Übergangsstaatspräsident Mansour drückt aufs Tempo. Aus Kairo Frank Ludwig.
Hassem el-Beblawi heißt der Mann, der Ägypten nun an der Spitze einer provisorischen Regierung durch die Übergangszeit führen soll. Der an der Sorbonne in Paris promovierte Wirtschaftsfachmann war nach dem Sturz von Ex-Staatschef Mubarak 2011 bereits für einige Zeit Vizepremier und Finanzminister. Der Ernennung des 76-Jährigen haben dem Vernehmen nach alle politischen Gruppierungen zugestimmt, die an den Gesprächen und Verhandlungen der letzten Tage beteiligt waren. Darunter auch die ultra-islamische Nur-Partei, an deren Widerstand zuvor die Kandidatur von Friedensnobelpreisträger Baradei gescheitert war. Baradei wurde nun per Präsidialerlass zum Übergangsvizepräsidenten ernannt. Um sein neues Amt zu beneiden, ist Hassem el-Beblawi indessen nicht. Die Herausforderungen, vor denen Ägypten steht, sind riesig. Die Wirtschafts- und Finanzkrise hat das Land nach wie vor fest im Griff. Immerhin, Hoffnung für die klammen Staatskassen kommt vom Golf. Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate sagten heute hier in Kairo eine erste Soforthilfe von 1 Milliarde US-Dollar zu. 2 weitere Milliarden wollen die Saudis bis spätestens übermorgen auf das Konto der Zentralbank in Kairo überweisen. Vordringlichste Aufgabe der neuen Regierung indessen wohl, die tiefen Gräben zu überwinden, die das Land teilen. Darauf hatte gestern schon der Großscheich von Al-Azhar gedrängt, einflussreichste religiöse Autorität im sunnitischen Islam weltweit. Heute schlossen sich diesem Appell auch die großen Stämme des Landes an. Gewaltfreiheit, Entlassung von Gefangenen, denen keine konkreten Straftaten zur Last gelegt werden, Verständigung, Ausgleich, Versöhnung. Dies die wichtigsten Punkte auf der Liste, die heute hier im Kairo von den Stammesältesten vorgestellt worden ist. Wie schon das Al-Azhar-Oberhaupt drängen auch die Vertreter der großen Stämme auf eine möglichst kurze Übergangszeit. So schnell wie möglich sollte Ägypten zurück zu geordneten demokratischen Verhältnissen finden. Dies deckt sich mit der erklärten Absicht von Interimspräsident Mansour und mit der Meinung von vielen Ägyptern auf der Straße. Um die Teilung des Landes in feindliche Lager zu überwinden und die Gewalt auf der Straße zu beenden, brauchen wir Wahlen so schnell wie möglich, sagt beispielsweise dieser Mann. Wenn es geht, sollte neuer Präsident, Parlament und die veränderte Verfassung noch vor Jahresende feststehen. Bei alledem, die innenpolitische Lage in Ägypten bleibt äußerst angespannt. Befürchtet werden nicht zuletzt Attentate militanter Islamisten. Die Polizei soll am Mittag eine Bombe entdeckt haben, die unter einer der großen Nilbrücken hier deponiert gewesen sei. Anhänger der Muslimbruderschaft haben sich unterdessen erneut zu Großdemonstrationen versammelt. Überschrift dieses Mal: Millionen marschieren für die Märtyrer. Gemeint sind damit die Toten der Schießerei vor dem Hauptsitz der Republikanischen Garde in den gestrigen Morgenstunden. Deren Anzahl soll sich nach aktuellen Krankenhausangaben mittlerweile auf 77 erhöht haben.
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg verhandelt, ob die EU-Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung rechtmäßig ist. Die Kläger kommen aus Irland und Österreich. Sie sind der Ansicht, dass die Speicherung der Verbindungsdaten von Telefon- und Internetnutzern ohne Anlass gegen ihre Grundrechte verstößt. Die Richter hatten dazu eine Reihe kritischer Fragen. Kai Laufen berichtet.
In der Alpenrepublik hat sich ein ähnlicher Streit um die Vorratsdatenspeicherung entzündet wie in Deutschland, meint Rechtsanwalt Ewald Scheucher, der über 11.000 Kläger vertritt.
Ja, es geht mir in erster Linie darum, oder es geht mir nicht nur mir alleine, sondern allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern in Österreich, in Europa, wie ich hoffe auf der ganzen Welt, darum, dass uns bewusst wird oder dass wir uns bewusst machen und den anderen bewusst machen, dass wir uns in einer grundsätzlichen und fatalen, wie ich meine, Transformation der Gesellschaft befinden.
Diese Entwicklung hin zu einer Welt ohne Geheimnisse sei in Fernsehserien schon vorweggenommen.
Ich schaue es auch gerne. Navy CIS ist ein gutes Beispiel dafür. Wir alle finden das toll, wie Abby und McGee und was weiß ich, sagen, ja, da war er das letzte Mal und hier hat er zuletzt gedankt und dort hat er einen Hamburger gegessen. Kein Mensch stellt sich die Frage, woher die diese Daten nehmen. Das muss ein permanenter, ständiger Zugriff auf jede Lebensäußerung sein.
Gegen diese Science-Fiction-Welt richten sich auch die Sorgen der irischen Kläger, vertreten durch TJ McEntire von Digital Rights Ireland.
I think we take a very conservative position.
Wir nehmen eine konservative Position ein. VDS ist die radikale Position. Noch vor wenigen Jahren war das technisch gar nicht möglich. Es ist völlig neu, dass jetzt eine ganze Bevölkerung erfasst werden kann, nur für den Fall, einer davon stellt etwas an. Den Klägern geht es also um einen schleichenden kulturellen Wandel, den sie fürchten. Die Vertreter der EU-Gremien und die Sprecher für 8 Staaten hoben dagegen immer wieder die Bedeutung der Daten für den Kampf gegen Terrorismus und schwere Kriminalität hervor. Belastbare Erfolgszahlen legte allerdings niemand vor. Es wurden nur Einzelbeispiele aufgeführt. Auch der europäische Datenschutzbeauftragte kritisierte die Richtlinie von 2006 als unzureichend und zu ungenau, etwa bei der sicheren Speicherung und der Frage, welche Behörden zu welchen Anlässen zugreifen dürfen. Der berichterstattende Richter Thomas von Dantwitz wollte vom Vertreter der Europäischen Kommission wissen, wie die Kommission die Verhältnismäßigkeit der Mittel gewahrt habe, sowohl bei der Festlegung des Datenumfangs als auch der Mindestspeicherfrist von 6 Monaten. Ein Urteil wird nicht mehr in diesem Jahr erwartet.
Das Urteil, wenn es denn dann in einigen Monaten gesprochen wird, ist auch von Bedeutung für Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Umsetzung der EU-Richtlinie in deutsches Recht schon vor 3 Jahren für verfassungswidrig erklärt. Auf eine Reform der Vorratsdatenspeicherung konnten sich Union und FDP bislang nicht einigen, weil die FDP eine Speicherung der Daten ohne Anlass kategorisch ablehnt. Nun also die EU-Richtlinie vor Gericht in Luxemburg und das in Zeiten des NSA-Abhörskandals. Sabine Henkel kommentiert.
Luxemburg? What the hell is Luxemburg? Fragt sich die NSA vermutlich, falls der amerikanische Geheimdienst überhaupt mitbekommt, dass in Luxemburg heute großes Kino lief. Da lag dem obersten europäischen Gericht nämlich endlich mal die richtige Frage vor. Sie lautet, verstößt die Vorratsdatenspeicherung gegen Grundrechte der EU-Bürger? Warum hat das eigentlich noch niemand früher gefragt? Möglicherweise hätte das so manchen Regierungskrach und Knatsch verhindert. Sei es drum. Von heute an wird aufgeklärt. Die Richter des Europäischen Gerichtshofes werden endlich darüber befinden, ob das massenhafte Dauersammeln von Telefonverbindungen, E-Mail-Kontakten und Surfaufrufen rechtens ist. Seit Jahren wird in der EU darum gestritten. Deutschland ist da ganz weit vorn. Die FDP-Justizministerin weigert sich bis heute, auf Vorrat speichern zu lassen. Schweden musste 3 Millionen Euro Strafe zahlen, weil es die EU-Richtlinie zu spät eingeführt hat. Und jetzt, erst nach jahrelangem Gezeter, haben die Verfassungsgerichte Irlands und Österreichs in Luxemburg angerufen, weil tausende Bürger sie dazu gedrängt haben. Auch wenn das Urteil noch eine Weile auf sich warten lässt, war dieser Tag heute mehr als erhellend. Denn jetzt wissen wir zumindest schon mal eines. Die Regierungen haben uns all die Jahre an der Nase herumgeführt. Denn keine einzige Sicherheitsbehörde konnte heute nachweisen, durch die Daten auf Vorrat einen Terroranschlag verhindert zu haben. Dabei war uns genau das doch immer versprochen worden. Aber statt Terroristen zu stoppen, werden Stalker enttarnt, Diebe gefasst und Drogensüchtige geschnappt. Das war's. Die Vorratsdatenspeicherung also als Fahndungsinstrument im Kampf gegen Kleinkriminelle. Geht's noch? Nein, das geht nicht. Und das werden die Richter hoffentlich auch so sehen. Dreist übrigens, wie einige EU-Staatenrechtsvertreter in Luxemburg auftraten. Die Unschuldsvermutung, die für uns alle gilt, liegt quasi am Boden und sie treten noch nach, mit Sätzen wie diesen. Durch das Speichern und Auslesen von Daten könne ja nicht nur die Schuld, sondern auch die Unschuld nachgewiesen werden. Ja, wo bitte leben wir denn? Eine Antwort darauf hatte die EU-Kommission. Wir leben alle in Rechtsstaaten. Deshalb geht sie davon aus, dass mit ihrer Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung kein Schindluder betrieben wird. An dieser Stelle recht schöne Grüße nach Ungarn. Das alles mögen Peanuts sein für die NSA und die amerikanischen Schlapphüte, die sich der europäischen Daten bedienen wie in einem Supermarkt. Für die europäischen Bürger aber sind ihre Grundrechte alles andere als Erdnüsse.
Die Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof zur Vorratsdatenspeicherung, das war ein Kommentar von Sabine Henkel hier im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die Beziehungen zwischen Venezuela und den USA sind seit vielen Jahren zerrüttet. Denn der verstorbene linkssozialistische Präsident Hugo Chavez ließ sich kaum eine Gelegenheit entgehen, zu stänkern und bezeichnete die USA häufig genug als Teufel. Dessen Nachfolger Maduro packte nun wiederum die erste Gelegenheit beim Schopf, sich gegen die USA zu positionieren. Er hat dem Flüchtling Snowden, den die amerikanische Justiz wegen Geheimnisverrats ja unbedingt haben will, Asyl angeboten. Doch wie geht's nun weiter? Stefan Lag aus Moskau.
Mittlerweile gibt es an dem Wahrheitsgehalt des Twitter-Eintrags von Außenpolitiker Puschkow doch gewisse Zweifel. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Duma, des russischen Parlaments, hatte am Abend mit einem Tweet mächtig für Wirbel gesorgt. Angeblich habe der flüchtige US-Geheimdienstexperte Snowden, der sich seit über 2 Wochen im Transitbereich des Moskauer Flughafens Scheremetjewo aufhält, zugestimmt, Asyl in Venezuela anzunehmen. Damit wäre ein Ende der Hängepartie um den IT-Spezialisten in greifbarer Nähe gewesen. Doch kurze Zeit später war der Eintrag auf Twitter wieder gelöscht. Puschkow distanzierte sich von seiner Mitteilung und behauptete, er habe sich lediglich auf eine Meldung eines russischen Nachrichtensenders berufen. Das russische Außenministerium wollte bislang keine Stellungnahme abgeben. Der Sprecher des russischen Präsidenten Putin, Peskow, meinte lapidar, alle Fragen seien an Puschkow zu richten. Auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks, mit der Snowden zusammenarbeitet, gab es ebenfalls keinerlei Hinweise darauf, dass eine Ausreise Snowdens nach Venezuela unmittelbar bevorsteht. Insgesamt hatten 3 südamerikanische Länder dem Ex-Geheimdienstmitarbeiter, der von den USA per Haftbefehl gesucht wird, Asyl angeboten. Neben Venezuela auch Bolivien und Nicaragua. Bislang gibt es immer noch keine klare Antwort auf die Frage, wie Snowden aus Russland ausreisen könnte. Eine Möglichkeit wäre, dass das Land, in dem er letztlich Asyl annehmen würde, ihm gültige Reisedokumente ausstellt. Die naheliegendste Reiseroute wäre ein Linienflug von Moskau in die kubanische Hauptstadt Havanna. Von dort aus müsste Snowden dann seine Weiterreise nach Südamerika antreten. Möglicherweise würden einzelne EU-Staaten wieder Überflugrechte verweigern, wenn klar wäre, dass sich Snowden an Bord befindet. In der vergangenen Woche musste die bolivianische Präsidentenmaschine wegen entsprechender Gerüchte in Österreich zwischenlanden. Experten halten es zudem für extrem riskant, würde Snowden nach Havanna fliegen. Vor Kuba befände sich die Maschine im alleinigen Verantwortungsbereich der New Yorker Flugüberwachung, so ein Mitarbeiter des Moskauer Flughafens Scheremetjewo. Die amerikanischen Dispatcher könnten die Piloten von Snowdens Maschine zur Landung in den USA zwingen. In dem Fall könnten diese sich nur schwer widersetzen. Snowden wäre somit in den Händen der US-Justiz.
Mit großer Spannung war der Prozess über den Kapitän des verunglückten Kreuzfahrtschiffs Costa Concordia erwartet worden. Und denkbar kurz währte schließlich die Spannung am Gerichtsort Grosseto. Der Prozessauftakt dauerte gerade mal eine Viertelstunde. Die Anwälte in Italien legen nämlich in diesen Tagen landesweit ihre Arbeit nieder, um gegen geplante Justizreformen der Regierung zu protestieren. Also startet die Verhandlung um das Costa Concordia-Unglück erst kommende Woche richtig. Das Spektakel zum Prozessauftakt war dennoch bemerkenswert. Timman Kleinjung.
Es war eine skurrile Inszenierung, die da heute im Theater von Grosseto aufgeführt wurde. Der einzige Angeklagte hat seinen Platz vor der Bühne am Rand des Orchestergrabens. Francesco Schettino im blauen Sommersacco mit offenem Hemd, gut gebräunt.
Buongiorno a tutti.
Auf dem Podium nimmt der Vorsitzende Richter Giovanni Pugliatti Platz. Zuerst erklärt er Nebenklägern und Journalisten, wie sie sich während dieses Prozesses zu verhalten haben. Ton- und Videoaufnahmen sind erlaubt, nur der Angeklagte möchte nicht gefilmt werden.
E allora, a questo punto passiamo al discorso delle astensioni.
Dann eröffnet Pugliatti die Sitzung und fragt die Verteidiger von Francesco Schettino, ob sie sich denn auch an dem Streik der italienischen Anwälte beteiligen. Antwort von Domenico Pepe. Ja, Herr Vorsitzender, wir beteiligen uns an dem Ausstand, aber mit unserer Anwesenheit heute bezeugen wir unseren Respekt vor dem Gericht. Kaum 10 Minuten dauerte dieser erste Prozesstag, dann vertagte sich das Gericht streikbedingt auf Mittwoch nächster Woche. Spannender war ohnehin, was sich vor und nach der Verhandlung abspielte. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit den wartenden Journalisten. Schettino verlässt das Gericht, anders als erwartet, durch den Haupteingang. Reporterglück für den ARD-Korrespondenten, der ihn dort erwartet.
Schettino, come si sente?
Auf die Frage, wie es ihm geht, keine Antwort. Was er sich von diesem Prozess erhofft. Das sollte wohl heißen, ein Urteil. Kapitän Schettino flüchtet sich, dirigiert von seinem Anwalt Domenico Pepe, zum Auto. Währenddessen versucht der zweite Verteidiger, Donato Laino, die Gemütslage seines Mandanten zu beschreiben. Er erwartet Gerechtigkeit. Der Vorsitzende Richter scheint ziemlich ausgewogen zu agieren. Wir vertrauen dem Gericht. Und in der öffentlichen Verhandlung wollen wir zeigen, was die wahren Tatsachen sind.
Qual è la verità dei fatti?
Im Verfahren wird Francesco Schettino vor allem versuchen darzulegen, dass er nicht die ganze Verantwortung für die Havarie der Costa Concordia trägt. Dabei wird es zu einer eigenartigen Allianz mit den Nebenklägern kommen. Die sehen in Schettino zwar den Hauptschuldigen, aber nicht den allein Verantwortlichen. Anwalt Alessandro D'Amato vertritt unter anderem 2 Familien aus Deutschland in diesem Prozess. Beide klagen auf Entschädigung für die bei der Havarie erlittenen körperlichen und seelischen Schäden. Wir glauben, dass die Verantwortung viel weiter zu fassen ist. Auch die Spitzen der Costa-Reederei müssen mit einbezogen werden. Diese Gewohnheit der Verbeugung, die Schiffe zu nah an die Küsten in flache Gewässer zu manövrieren, war von der Reederei gewollt. Mehr noch, man wollte das wegen der Bilder und des Werbeeffekts für die Firma. Doch nachdem sich die Staatsanwaltschaft mit allen anderen Beschuldigten auf ein Strafmaß verständigt hat, bleibt Schettino der einzige Angeklagte.
Beim NSU-Prozess in München stand heute die Beweisaufnahme zum ersten Mordfall auf dem Plan. Es waren Polizeibeamte geladen, die die Ermittlungen nach dem Mord an Enver Şimşek aus Nürnberg am Tatort geführt haben. Den Prozesstag in München fasst Thies Marsen zusammen.
Heute wurden Polizisten vernommen, die damals die Ermittlungen führten. Auch der Streifenpolizist, der den im Sterben liegenden Enver Şimşek auf der Rückbank seines Blumentransporters auffand. Und dabei zeigte sich, auch bei den Polizisten sind viele Erinnerungen inzwischen verblasst, wie Şimşek-Anwältin Seydan Keldi-Elvan bedauernd feststellt.
Wir haben hier heute schon mitbekommen, eine der Beamten, die am Vorort war, ist zum Beispiel verstorben. Und das sind so Sachen, einfach zu lange Zeit ist vergangen. Und das ist so das Traurige an der Geschichte. Vieles ist verloren gegangen und das ist so schade. Also ich glaube, das ist nicht gut zu machen, in keiner Hinsicht.
Am späten Nachmittag hat ein Ermittler Tatortfotos vorgeführt. Das Fahrzeug, in dem Enver Şimşek aufgefunden wurde, auf der Ladefläche eine große Blutlache, die völlig verblutete Wolljacke des Ermordeten. Fotos der Leiche werden nicht gezeigt, anders als von den Nebenklägern erwartet und befürchtet. Die Witwe Enver Şimşeks hatte deshalb heute ebenso wie ihre Tochter Semya, die erst vor wenigen Tagen entbunden hat, auf eine Teilnahme an der Verhandlung verzichtet.
Sie hat noch nicht die Stärke, diese Fotos anzuschauen, diese Schockbilder für sie. Den geliebten Menschen in diesem Zustand zu sehen, ich glaube, das verkraftet sie immer noch nicht.
Morgen soll dann unter anderem der Rettungssanitäter gehört werden, der damals am 9. September 2000 die Polizei verständigte, und ein Zeuge, der 2 sportliche Männer in dem Transporter Enver Şimşek gesehen sowie Schüsse gehört haben will. Das Oberlandesgericht wird also erst einmal beim Mordfall Şimşek bleiben, nachdem es zuletzt zwischen den verschiedenen Anklagepunkten regelrecht hin und her sprang. Heute Vormittag etwa hatte sich das Gericht nochmals ausführlich mit dem Angeklagten Holger G. und seiner Rolle befasst. Wie und warum er dem Zwickauer Trio Ausweise zur Verfügung stellte, mit denen diese unter anderem die Wohnmobile für ihre Mordaktionen mieteten, wie er ihnen im Auftrag des Mitangeklagten Ralf Wohleben in Zwickau eine Waffe übergab, wobei Beate Zschäpe ihn am Bahnhof abholte und in die gemeinsame Wohnung brachte. Der Bundesanwalt, der Holger G., nach seiner Festnahme vernahm, schilderte als Zeuge vor Gericht ausführlich, wie Holger G. erst log, dann doch aussagte, sich aber immer wieder in Widersprüche verwickelte, wohl beim Versuch, seine eigene Rolle herunterzuspielen. Immerhin aber führte seine Aussage erst zur Ermittlung gegen Ralf Wohleben und belastet ihn nun auch vor Gericht schwer. Ebenso wie Beate Zschäpe, die die Verhandlung heute erneut weitgehend teilnahmslos verfolgte.
Die Bundestagsabgeordneten der CSU haben sich zur Klausurtagung im Barockkloster Banz in Unterfranken verschanzt. Gleich zwei sogenannte Schlüsselwahlen stehen an. Die Landtagswahl in Bayern am 15. September, nach der die CSU gern wieder allein regieren würde. Und schließlich die Bundestagswahl am 22. September. Bei dieser Klausur ist die Kanzlerin nun auch dabei. Angela Merkel wird in den kommenden Wochen sowieso Dauergast in Bayern. Zum Auftakt bietet da Kloster Banz eine pittoreske Kulisse für ihre Botschaft. Die Schwesterparteien harmonieren, die Regierungskoalition im Bund harmoniert. Von dieser Veranstaltung berichtet Katrin Brandt.
Es läuft gut für die CSU. Die Umfragen stimmen, Bayern geht es gut und Horst Seehofer kann sein Glück kaum fassen.
Also Bayern muss sich hinter Deutschland nicht verstecken. Und ja, was will man mehr?
Sagt der CSU-Chef, so bescheiden wie ungläubig zum Auftakt des Treffens im Kloster Banz. Und damit ja nichts mehr schief geht, weder bei der Bayernwahl noch bei der Bundestagswahl, verspricht er der CSU, sich auf keinen Fall mehr von den Medien zu unbedachten Äußerungen provozieren zu lassen.
Sie müssen einfach mit einem schüchternen Seehofer die nächsten 8 Wochen rechnen, der jetzt erst mal schaut, dass wir das ausreichende Vertrauen der Bevölkerung bekommen und nicht ihre berechtigten Anliegen erfüllt, da und dort vielleicht ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen.
Der CDU-Chefin wird der neue Seehofer später nach ihrer Anreise erklärt.
Naja, die Interpretation des Wortes mach du mal lieber.
So Angela Merkel mit der ihr eigenen Skepsis. Tatsächlich hat die Regierungschefin gerade erst wieder erlebt, wie ihr bayerischer Koalitionspartner ein Thema ganz für sich entdeckt und neu interpretiert hat. Da hatte nämlich Horst Seehofer den Eindruck erweckt, die Union habe sich in ihrem Wahlprogramm von der umstrittenen Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. Hat sie nicht. Doch der CSU-Chef wollte wohl mit dem ihm eigenen Gespür für Stimmungen im Abhörskandal punkten.
Ich glaube, wir sind nie schlecht beraten, wenn wir auch im nationalen Rahmen immer wieder überlegen, wie können wir dieses große Bedürfnis der Bevölkerung nach Datenschutz sicher gewährleisten. Darauf kommt es an. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine große Pflicht, die Sicherheit unserer Bevölkerung zu gewährleisten.
Kanzlerin Merkel begrüßt es heute, dass sich das amerikanische Justizministerium bereit erklärt hat, mit Innenminister Friedrich zu sprechen.
Jetzt müssen wir diese Gespräche abwarten, denn es gibt doch einige Fragen zu klären. Und insofern finde ich es gut, dass diese Reise stattfindet und dass die Bereitschaft dazu da war. Aber damit sind noch nicht alle Fragen geklärt.
CDU und CSU hingegen haben alle Fragen geklärt. Das wurde zum Auftakt des Treffens der CSU-Landesgruppe heute oft betont. Dass die CSU für die PKW-Maut ist, die CDU aber nicht, interpretierte die Kanzlerin als normal.
Damit es Unterschiede gibt, muss es ja auch Unterschiede geben, nicht?
Und so wird die unterschiedliche Partei CSU am Montag einen Bayern-Plan beschließen, der neben der PKW-Maut für Ausländer weitere regionale Spezialitäten enthält. Volksabstimmungen in EU-Fragen zum Beispiel. In der wichtigsten Frage allerdings gibt es keine Differenz, dass nämlich die Kanzlerin auch für die CSU das wichtigste Argument von allen ist. Und so wird Angela Merkel bis zur Bayern- und Bundestagswahl mehr Termine im Süden absolvieren als je zuvor.
Derzeit sucht die Bundesregierung nach Standorten für 26 Castor-Behälter mit alten Brennelementen, die aus den Wiederaufbearbeitungsanlagen in Großbritannien und Frankreich zurückkommen. Bundesumweltminister Peter Altmaier hofft auf den Standort Brunsbüttel, obwohl die Betriebsgenehmigung für die weitere Zwischenlagerung am Atomkraftwerk dort aufgehoben wurde. Über die heutige Infoveranstaltung informiert Jörg Schaar.
Einige Teilnehmer der Infoveranstaltung äußerten sich am Nachmittag enttäuscht. Viel Neues habe Altmaier heute nicht erzählt, hieß es. Stattdessen ging es nochmal um den Kompromiss beim Endlagersuchgesetz und um die komplexen Abläufe der Zwischenlagersuche. Altmaier erklärte, worauf es ihm ankommt.
Wir haben uns verständigt mit Bund und Ländern, dass wir bis Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres, ein gemeinsames Konzept vorlegen. Und da wird die Dauer von Genehmigungsverfahren eine wichtige Rolle spielen. Die Sicherheit wird ganz oben anstehen und auch die Kosten werden zu bedenken sein. Wir werden uns alle Zwischenlager, die es in Deutschland gibt, anschauen, in Nord und Süd, in Ost und West. Und dann werden wir am Ende gemeinsam eine Entscheidung treffen, die unter Sicherheitsgesichtspunkten die beste und die richtige ist.
Danach gelte es nun zu suchen und dabei müssten rationale Gründe vorne anstehen. Kritik an diesem Denkansatz kommt von Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck. Er sagte nach der Veranstaltung:
Also er klammert im Grunde Ländereitelkeiten, politische Taktik, Wahlkämpfe, Charakter von Akteuren völlig aus. meine ganze Erfahrung sagt mir, dass das so eben nicht funktioniert. Ja, einen Seehofer, den wird man wahrscheinlich 100-mal hinlegen können und sagen, guck mal, alles spricht für dein Lager. Und dann sagt er, ja, Pustekuchen, ihr könnt nicht alle mal. Aber vielleicht kennt er seine Pappenheimer besser. Nur ich komme zum anderen Schluss. Ich glaube, es ist ein hochpolitischer Vorgang und der läuft eben nicht immer nur über Rationalität und Vernunft.
Auch Dithmarschens Landrat Jörn Klimant hat nach eigenen Worten wenig Neues gehört. Ihm sei wichtig, dass Altmaier heute nochmal die Bedenken und Anliegen der Region gehört habe. Außerdem nehme er mit, dass Brunsbüttel nicht allein im Fokus der Zwischenlagersuche steht und dass die Standorte der Zwischenlager keine Vorfestlegungen auf Endlager seien. Jetzt gelte es aber, am Ball zu bleiben.
Also wir müssen sehen, dass diese Transparenz, die angeboten worden ist, auch wirklich eingehalten wird. Dass wir immer auf der Höhe des Geschehens sind, was die Auswahlkriterien angeht, was der Verfahrensstand angeht. Dass wir auch das Angebot des Ministers annehmen, immer wieder, wenn neue Etappen da sind, auch aus erster Hand diese Dinge zu erfahren. Da sind wir alle in der Pflicht, wirklich ganz dicht am Geschehen dran zu bleiben, am Ball zu bleiben und aufzupassen, was dort in Berlin entschieden wird.
Lob kam von Brunsbüttels Bürgermeister Moordig. Altmaier sei gut auf die Fragen eingegangen. Trotzdem seien nun noch weitere Fragen offen, so Moordig. Er hoffe, dass der Dialog mit Bund und Land jetzt nicht abreißt. Diese Absicht hegt auch Bundesumweltminister Altmaier. Er kündigte nach der Veranstaltung an, Brunsbüttel wieder zu besuchen, sobald es etwas Neues zu berichten gebe. Zum Abschluss lobte Altmaier die sachliche und konstruktive Gesprächskultur in Brunsbüttel.
Bahnfahrer Richtung Berlin brauchen weiter viel Geduld. An der Elbe steht neben der Verbindungstrasse Berlin-Hannover noch Wasser. Deshalb bleibt die Strecke gesperrt, mindestens bis Ende August. Das bedeutet für wichtige Routen von und nach Berlin längere Fahrzeiten und das noch wochenlang. Johannes Frebel.
Wo sonst ICE mit über 200 Stundenkilometer zwischen Ost und West unterwegs sind, ist die Hochgeschwindigkeitsstrecke an der Elbe bei Stendal über rund 5 Kilometer mit Treibholzschlamm und Unrat übersät. Seit Wochen müssen alle Fernzüge zwischen Berlin und Hannover einen rund 60-minütigen Umweg über Magdeburg fahren. Daran wird sich auf absehbare Zeit nur insofern etwas ändern, dass die Bahn ab Ende Juli weitere Umleitungsstrecken über Erfurt oder Wittenberge einrichten will. Derzeit werde die erweiterte Ausgabe des Hochwassernotfahrplans abgestimmt, erklärt Volker Käfer, Netz- und Technikvorstand der Deutschen Bahn.
Die Fahrplanung ist in ungefähr 1500 Linien betroffen und es sind ungefähr 10.000 Fahrten, die da überarbeitet werden müssen. Das heißt, wir machen da 10.000 Fahrpläne mit den Kollegen vom Fernverkehr, vom Regionalverkehr. Also da wird schon einiges verändert in dem Bestreben, dass wir möglichst wieder eine nachvollziehbare und zuverlässige Reiseplanung ermöglichen und Anbindung haben der einzelnen Städte.
Wer bereits Tickets und Züge nach dem jetzt geltenden Notfahrplan gekauft hat, muss sich neu orientieren, wenn sein Zug nach dem 28. Juli fährt. Ab 29. Juli gilt ein veränderter Notfahrplan mit anderen Zeiten und anderen Zügen. Tickets würden kostenlos umgetauscht, beruhigt Ulrich Homburg, Bahnvorstand für den Personenverkehr.
Wenn Sie ein zuggebundenes Ticket haben, also einen Sparpreis oder Ähnliches gebucht haben, dann können Sie diesen einfach umschreiben lassen auf einen anderen Zug. Reservierungen, Tickets, die Sie in der Form nicht nutzen wollen, können Sie kostenlos umtauschen.
Die Bahn hofft darauf, dass das Wasser möglichst rasch abfließt. Dennoch steht der Bahndamm etwa 50 Zentimeter tief in den Resten des Elbe-Hochwassers. Derzeit beginnen insgesamt 2-monatige intensive Untersuchungen der Strecke, sodass bis Ende August Klarheit über die notwendigen Baumaßnahmen bestehen könnte. Sollten umfangreiche Arbeiten notwendig werden, um die ICE-Strecke zu stabilisieren, brauchen die etwa 4 Wochen Vorlauf. Wie lange es dauert, bis alles wieder instand gesetzt ist, darauf reagiert Bahnnetzchef Käfer nur mit einem Schulterzucken.
Wir wissen aber heute nicht, wie lange es dauern wird, die Strecke wieder komplett instand zu setzen. Das heißt also, wir haben diese 2 Monate plus X. Und dieses Plus X ist aus heutiger Sicht im Grunde nicht vorherbestimmbar.
Sollte eine Grunderneuerung der Strecke notwendig werden, dürfte der Notfahrplan der Bahn wohl noch weit bis ins nächste Jahr hinein gelten und bei zahlreichen Bahnkunden für längere Fahrzeiten sorgen. Die Bahn schließt das zumindest nicht aus und rechnet mit millionenteuren Reparaturen.
Das waren die wichtigsten Ereignisse des heutigen Dienstags. Das war das Echo des Tages mit Brigitte Simnacher. Angenehmen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.